Willkommen zu Frei Gedacht, ein Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und dem Europa-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Sonderfolge unseres Europa-Podcasts Frei Gedacht, einem gemeinsamen Projekt der Europäischen Akademie Berlin und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Einmal im Monat sprechen wir hier in dieser Sonderfolge über europäische Politik aus liberaler Perspektive mit wirklich interessanten Gästen aus ganz Europa. Und in dieser heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Datum, nämlich dem 9. Mai. Und während wir hier in der EU an diesem Tag den Europatag feiern, also einen Tag für Versöhnung, für Frieden, für Zusammenarbeit, wird in Russland an diesem 9. Mai der sogenannte Tag des Sieges begangen. Ein Tag, der ursprünglich an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert, aber heute zunehmend politisch aufgeladen ist. Also man sieht an diesem Tag immer riesige Militärparaden in Moskau, wobei wir in diesem Jahr wohl eher eine abgespeckte Version davon sehen werden. So teilte jedenfalls das russische Verteidigungsministerium mit Verweis auf die operative Lage, dass man da keine modernen Panzer und Raketen zeigen wolle, womit sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine letztendlich meinen. Eines dürfte aber gleich bleiben an diesem 9. Mai in Moskau, und das ist, dass an diesem Tag immer eine ganz bestimmte Version der Geschichte des Zweiten Weltkrieges erzählt wird. Und wenn man jetzt natürlich sagen kann, dass Kriegsnostalgie und vielleicht auch eine gewisse Geschichtsfärbung jetzt wahrscheinlich kein ausschließlich russisches Phänomen ist, so fällt im Fall von Russland aber besonders auf, wie systematisch Geschichte neu interpretiert wird und vor allen Dingen instrumentalisiert wird. Das heißt, der Zweite Weltkrieg wird nicht nur erinnert, sondern aktiv genutzt als zum einen identitätsschiffendes Narrativ, aber vor allen Dingen auch als Begründung für Kriege und Konflikte. Und genau darüber wollen wir heute sprechen in unserer Sonderfolge. Mein Name ist Johanna Hans und ich bin zuständig für europäische Politikstrategie und globale Netzwerke bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und ich moderiere diese Sonderfolge zusammen mit meinem Kollegen Sascha Tamm, der für Nord- und Südamerika zuständig ist, für die Naumann-Stiftung, aber auch sehr lange Zeit das Moskauer Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung geleitet hat.
Vielen Dank, Johanna Hans. Ich freue mich auch wieder, diesen Podcast machen zu können. Und ich freue mich vor allem über unsere Gäste. Irina Schabakowa, Mitbegründerin der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Organisation Memorial. Die Auszeichnung hat Memorial übrigens bekommen, zusammen mit einer ukrainischen Organisation auch. Und das ist vielleicht im heutigen Kontext wichtig, dass die Erinnerungskultur in allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. Irina Schabakowa hat in den 60er Jahren angefangen, Zeugnisse von Gulag-Überlebenden, von Lagerüberlebenden zu sammeln, zu dokumentieren. Und das ist dann, könnte man sagen, zu einem der Hauptinhalte ihres Lebens geworden. Daneben, dass sie sehr viel deutsche Literatur übersetzt hat, als Übersetzerin gearbeitet hat und ein aktiver Teil auch des kulturellen Lebens von Moskau, von damals der Sowjetunion, später dann Russlands immer war. Heute kann sie nicht mehr in Russland leben, weil die Organisation Memorial dort verboten wurde, aufgelöst wurde. Es hat also praktisch auch eine aufgelöste Organisation damit den Nobelpreis bekommen. Das hat es wahrscheinlich auch noch nicht so oft gegeben. Und sie ist bis heute sehr aktiv in Memorial international, hält viele Vorträge. Gerade vor kurzem, vor 2 Wochen, haben wir zusammen 2 Veranstaltungen in Fulda und in Frankfurt gemacht. Und ich freue mich sehr, Irina, dass du hier bist. Unser zweiter Gast, Dr. Anastasia Wischniewskaja Mann. Ich glaube, Irina, jetzt habe ich bei dir den Doktortitel vergessen, richtig? Ja, auch Doktor, aber steht jetzt gerade nicht mehr da. Anastasia Wischniewskaja Mann ist auch in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, geboren noch, hat dort noch studiert an MGIMO, am Moskauer Institut für internationale Beziehungen, wo, ein kleiner Funfact, ich zu dieser Zeit, als sie dort studiert habe, ganz um die Ecke gewohnt habe, bis 2012. ist dann später nach Deutschland gekommen, hat hier für die SWP gearbeitet, hat auch an internationalen Universitäten gearbeitet, hat an der Freien Universität promoviert, ist vor allem aktiv im Feld der Geopolitik, der Außenpolitik, auch der Menschenrechte natürlich, hat für die FDP-Bundestagsfraktion länger gearbeitet und macht jetzt Public Affairs und ist mit berät verschiedene Partner. Auch herzlich willkommen, Anastasia Wischnewskaja-Mann.
Hallo.
Wir freuen uns auch sehr. Jetzt geh ich zurück zu Irina Schabakowa und würde ein kleines Stück, weil wir das ja auch geschichtlich verstehen wollen, zurückgehen in der Geschichte, in die 60er, in die 70er Jahre, als du angefangen hast, dich auch mit der Geschichte der Sowjetunion zu befassen, mit ehemaligen Häftlingen, aber dieses ganze Gulag-System stand ja auch in einem Kontext. Und wir fokussieren heute auf die Instrumentalisierung oder die Benutzung oder das Erbe des Zweiten Weltkrieges in Russland. Welche Rolle spielte in den 60er und 70er Jahren das in der Selbstwahrnehmung des kommunistischen Systems? Aber welche Rolle spielt es auch für die Bevölkerung, für viele Menschen, der Zweite Weltkrieg?
Erstens vielen Dank für die Einladung. Zweitens wollte ich natürlich sagen, dass dieser sogenannte Tag des Sieges, also der 9. Mai, das war jahrzehntelang ein Feiertag, das mit einem wahren menschlichen Inhalt gefüllt war. Ganz anders als gut, der 1. Mai hat man gefeiert, weil Wetter schön war, weil man ging auf Demos mit guter Stimmung manchmal oder auch angeordnet. Ja, eigentlich Neujahr, also aber das war sozusagen entpolitisiert, also das einzige entpolitisierte Feiern. Aber in Wirklichkeit, also Tag, der einzige Tag, das wird mit dem menschlichen, historischen und tragischen Sinn gefüllt war, das war der 9. Mai. Und ich habe natürlich erlebt als Kind, weil mein Vater war ein Kriegsversehrter, also mit 9. 19 Jahren, also mit durch ein Glück diesen Krieg überhaupt überlebt, und viele seiner, würde ich sagen, Freunde waren auch ehemalige Frontsoldaten und so. Und ich habe das erlebt. Übrigens, er ist immer am 9. Mai nach Kiew gefahren, weil seine Heimat war Ukraine. Er ist von daher in den Krieg gezogen mit 17 Jahren, eigentlich am 22. am 22. genau am 22. Juni 1941, und dann es waren dort viele seiner Freunde auch, und er ist immer dann wie gesagt nach Kiew gefahren, um diesen Tag dort mit ihnen zu begehen. Und es ist nie feiern, weil es war ein tragischer Tag, und Tag der Erinnerung, weil wirklich es war ein totaler Krieg für die Sowjetunion, und in jeder Familie gab es Opfer. Und bis 65 war doch dieser Feiertag kein freier Tag. Also Stalin hat also anderthalb Jahre nach dem Kriegsbeginn also diesen Tag als Werktag eigentlich erklärt. Und es war dann für die Menschen sozusagen, also das war nicht offiziell, das war absolut. Wie soll man sagen, das war absolut eine Erinnerung an die wahrscheinlich, also die für die für viele Menschen, und das ist in der Tat so, als die schrecklichste Tragödie des 20. Jahrhunderts für die Sowjetunion erlebt, und man trank. Also eigentlich war Alkohol das einzige Mittel, um Trauma zu überwinden, weil das hatten ja alle, Witwen, Millionen von Witwen. Um mich herum waren auch Frauen, die ohne Männer geblieben sind, also aus der Generation der Kriegs- oder Vorkriegsgeneration, da gab es kaum Männer. Männer sind im Krieg gefallen, und das hatte einen absolut alternativen Charakter. Und ab 1965, und das war absolut bezeichnet, als Brezhnev an die Macht gekommen ist, wurde sozusagen wurde dieser Krieg immer mehr als ein Sieg instrumentalisiert. Aber natürlich, man muss dann immer man muss ja immer dann im Auge behalten, dass viele, viele Jahre waren wirklich noch Frontsoldaten und wahre Kriegsteilnehmer und Witwen am Leben. Und das war eine, wie soll man sagen, das war zum Teil wie eine Mosaik oder so ein Gegenspiel. Also zwischen den wirklich, also dieser menschlichen, unglaublichen menschlichen Tragödie und Versuch, also natürlich von der Macht, das also immer mehr nicht nur zu ideologisieren, sondern auch zu missbrauchen, um immer Menschen davon zu überzeugen, dass nur dieses Land, nur dieser Staat, nur mit dieser Partei könnte in diesem Krieg eigentlich siegen. Also das war ein Missbrauch, weil die Idee oder der Glauben an Kommunismus immer schwächer geworden ist und in Wirklichkeit immer formeller und fast verschwunden. Das war sozusagen also sehr formell nur von den Menschen irgendwie mitgetragen. Und deshalb war das zum Teil, also diese Erinnerung an den Krieg und vor allem an den Sieg natürlich, sollte zu einem Kleister auch werden, dass eigentlich diese Prozesse des Zerfalls, die dann ab und zu, also immer deutlicher geworden sind in der Sowjetunion, zusammenzuhalten. Durch nationale, durch schlummernde oder manchmal nach oben kommende nationale Konflikte und so. Aber dieser Krieg sollte ja also eigentlich beweisen, dass diese Chimäre, also von dem sowjetischen Menschen, den es nie gab, aber eigentlich präsent ist, weil gerade diese sowjetischen Menschen haben in diesem Krieg gesiegt. Und es war ein Kampf, aber da noch sehr viele, also Zeitzeugen, wie gesagt, Frontsoldaten am Leben waren, war das ein Kampf. All die Jahre, also bis zur Perestroika, war das ein Kampf zwischen dieser gefälschten, verschönerten, angeordneten Erinnerung und der wahren Erinnerung. Und das kann man in den Filmen, das kann man in der Literatur also sehr stark beobachten. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Schon in den Brezhnev-Zeiten gab es einen leisen, aber doch einen Comeback der Stalin-Figur. Das konnte trotz aller Versuche, war die Entscheidung des 20. Parteitages also noch absolut gültig. Also nach diesen Entscheidungen war Stalin als einer, der seinen Kult angeordnet hat, den viele Menschen, vor allem viele Opfer gebracht hat und vor allem natürlich in der Partei und so weiter und so. Aber Partei hat sich gereinigt und sehr interessant war dann diese Formel, die Chruschtschow angeboten hat im 20. Parteitag, nicht der Stalin hat im Krieg gesiegt, sondern das sowjetische Volk. Und diese Formel, also sowjetische Volk statt Stalin, also das war in allen diesen, das hat auch die Ideologie in den Brezhnevs Jahren sozusagen begleitet. Aber indem dieser Krieg so bereinigt oder Bild dieses Kriegs so bereinigt worden ist, dann kam automatisch die Stalin-Figur immer in einem, manchmal unterschwellig, in einem positiven, Sie werden sich vielleicht an Sicht heraus als vielleicht ein grausamer, furchterregender Herrscher, aber doch der Herrscher, der mit seiner eisernen Hand, also zu diesem Sieg, das Volk geführt hat. Also Sie werden sich vielleicht an diese Epopee Befreiung erinnern. Sie wurde auch in Deutschland, in der DDR sehr populär. Und da war zum ersten Mal nach all diesen Jahren, also Stalin durch einen sehr bekannten sowjetischen nicht nur Stalin und Zhukov durch gute sowjetische Schauspieler dargestellt. und als bei als auf den Bildschirmen in mehreren Filmhäusern. Das haben viele Menschen beobachtet. Zum ersten Mal, praktisch fast nach 20 Jahren, Stalin-Figur auf dem Leinwand erschien, haben Menschen geklopft, aufgestanden und geklopft. Und das war schon natürlich ein Signal. Das ist also das war eher also zum Teil gegen die heutigen Schwachen Führer, über die man die lächerlich waren, also wie Brezhnev immer mehr und mehr in seinen letzten Lebensjahren. Aber das war doch eine Anerkennung Stalins als ein Sieger im Zweiten Weltkrieg. Und das war also wenigstens also für solche Menschen wie ich schon ein, würde ich sagen, ein Signal, das gewisse Angst erzeugt hat.
Würdest du sagen, dass in dieser Zeit schon so etwas wie ein sozusagen wiederbelebt wurde, so ein Führerkult, der dann letztlich seit 2000 mit Putin wieder noch viel stärker auflebt und
Ja,
gefördert wird?
warum ich darüber so ausführlich gesprochen habe, weil Putin ist ein Produkt
Dieser
gerade
Zeit.
dieser Sichtweise. Das waren seine Jugendjahre und und vor allem in Leningrad natürlich, wo der Krieg und die Erinnerung an Blockade also sehr stark instrumentalisiert worden ist. Also das prägte, glaube ich, sehr stark also seine Sicht auf den Krieg, weil das wurde ja natürlich in einer viel stärkeren Weise dann präsent, als er an die Macht kam. Vielleicht ein Satz noch dazu. Also Perestroika begann nicht nur mit der Aufarbeitung, nicht nur mit der Aufarbeitung der Gulag-Geschichte. Es begann mit der Aufarbeitung dieser lackierten, verschönerten, in der sowjetischen Geschichte, was offiziell immer absolut getrennt war, die Erinnerung an den Krieg und Erinnerung an die Massenrepressionen, war in Wirklichkeit, war das eine Land und das eine war von dem anderen unzertrennbar. Und die Ideologie wollte immer das auseinanderreißen. Und das hat Putin, und das hat angefangen, Putin zu machen, bei dem er sozusagen angefangen hat, diesen neuen Patriotismus und neue Ideologie zu kreieren.
Ja, wir haben jetzt gehört, wie sich quasi diese Wahrnehmung gewandelt hat über die Jahre. Du bist selbst in Russland geboren und hast noch bis zu deinen Zwanzigern die Entwicklung ja selbst miterlebt. Wie hast du dann als junger Mensch persönlich diese Bedeutung des Zweiten Weltkriegs in Russland wahrgenommen, gerade im Alltag?
Naja, das war in meiner Kindheit und in meiner Jugend, in meiner Adoleszenz, ein wichtiger Feiertag, ein zentraler Feiertag, der mit den Jahren immer skurriler wurde. Weil, wenn es in den 90er Jahren noch in erster Linie huldigen den Veteranen bedeutete und im Vorfeld des 9. Mai sind Schulklassen mobilisiert worden, um den Veteranen beim Frühjahrsputz zu helfen, um zu denen zu gehen und ihre Geschichten sich anzuhören, was ja eine gute Sache ist, wurde das Feiern des 9. Mai mit den Jahren immer mehr ritualisiert. Es ging immer weniger um die Menschen, die, wie Irina es gerade richtigerweise betont hat, unfassbar gelitten haben im Zweiten Weltkrieg. Sowohl die Veteranen als auch die zivilen Opfer des Krieges, die Menschen, die ein wahnsinnig hartes Leben hatten während des Krieges in der Sowjetunion. Es ging immer weniger um diese Menschen, es ging immer mehr um den Staat, der diesen Krieg angeblich gewonnen hatte. Eine andere interessante, ich glaube, eine Sache, würde ich gerne ergänzen zu dem, was Irina gesagt hat, zu dem Thema Wahrnehmung des Krieges. Wir reden ja in Russland und im russischen Sprachgebrauch redet man ja nicht vom Zweiten Weltkrieg, man redet vom
Nein.
großen Vaterländischen Krieg. Und das ist auch nicht das gleiche wie der Zweite Weltkrieg, weil in der offiziellen Lesart wird komplett ausgeblendet und komplett unterschlagen, dass die Sowjetunion die ersten 2 Jahre des Krieges, die ersten anderthalb Jahre des Zweiten Weltkrieges, an der Seite von Hitler-Deutschland gekämpft hat. Und während noch zu meiner Schulzeit, Anfang 2000er, davon gesprochen wurde, man hat im Geschichtsunterricht noch vom Hitler-Stalin-Pakt gesprochen, man hat noch von der gemeinsamen Parade, es gab eine gemeinsame Militärparade von Nazi-Deutschland und der Sowjetunion. Davon hat man zu meinen Schulzeiten noch gesprochen. Später, mein Master 2012 an der MGIMO abgeschlossen, schon 2010, 2011 gab es viele Dozenten an dieser Universität des russischen Außenministeriums, die behaupteten, Hitler-Stalin-Pakt, die Dokumente, die es gibt, seien eine Fälschung und es hätte nie dieses Abkommen gegeben. Und ich glaube, diese Verdrehung, diese heftigste Schönmachung ist ein weiterer, ich sag mal, hässlicher Aspekt von diesem Kult des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges. Man hat auch immer weniger darüber gesprochen, über die Jahre. Ich vergleiche jetzt zum Beispiel die Jahre, wo ich zur Schule gegangen bin, mit der Zeit meines Studiums. Man hat zunehmend das unterschlagen, dass die Sowjetunion auf den Krieg überhaupt nicht vorbereitet war. Hitler enorme Raumgewinne machen konnte, weil die Armee komplett demotiviert war und es viele Menschen, gerade in Westukraine, in Belarus die Nazis als Befreier angesehen haben, weil sie so unfassbar, unfassbar unter der Sowjetunion die Jahre davor gelitten hatten. Und diese ganzen Aspekte, warum es überhaupt Kollaborateure gab, werden nie thematisiert oder werden zunehmend wenig thematisiert bis hin zu ich glaube, inzwischen wird man in Russland in den Knast gesteckt, als ne, Vaterlandsverräter oder ganz offiziell als Geschichtsleugner, wenn man davon heutzutage spricht. Und diese Instrumentalisierung von diesem Krieg als eine staatliche Errungenschaft von einer ach so perfekten Sowjetunion, die alles richtig gemacht hat und angeblich nie mit Nazi-Deutschland zusammengearbeitet hat, das kam dann irgendwann, ich würde sagen, ab den 2010ern.
Du lebst jetzt auch schon natürlich einige Jahre in Deutschland. Welche Rolle spielen diese Narrative, die du gerade beschrieben hast, hierzulande? Also insbesondere bei Menschen mit russischen oder sowjetischen, Wurzeln. Erkennst du die da wieder?
Naja, das kannst du nicht pauschalisieren. Die Migration aus der Sowjetunion und aus dem russischsprachigen Raum ist ja sehr, sehr vielfältig. Für viele Menschen, wenn ich zum Beispiel die Russlanddeutschen der zweiten, dritten Generation mir anschaue, für die ist es einfach kein Thema mehr. Für viele diese Menschen sind in Deutschland geboren oder sind in Deutschland aufgewachsen. Für die ist 8. Mai das, was für uns in Deutschland der 8. Mai ist, Tag der Befreiung, ein Tag zum Innehalten und Nachdenken. Für die ältere Generation kann man das auch nicht so pauschal sagen. Es gibt Menschen, für die der 9. Mai das ist, was Irina beschrieben hat, was es ursprünglich war, ein Tag des Gedenken, ein Tag der Trauer. Und dann gibt es natürlich Menschen, die, ich sag mal, Opfer der putinistischen Propaganda sind, die dann am 9. Mai wirklich diese ja, Glorifizierung der Sowjetunion betreiben und ja, quasi mit diesem Spruch auf den Lippen, Mozhen Povtorits, also wir können es auch gerne wiederholen und Berlin zum zweiten Mal erobern, so nach dem Motto. durch die Straßen ziehen und im Treptower Park unterwegs sind. Also ich würde hier sehr ungern pauschalisieren, weil es wäre den Menschen auch einfach nicht gerecht.
Gehen wir mal wieder von den Menschen vielleicht zurück zu den Strukturen, zu den Machtansprüchen, zu den Argumentationsmustern, die dahinter sind. Ich glaube, dass die Instrumentalisierung des Zweiten Weltkrieges unter Putin ja viele verschiedene Aspekte hat, aber ich glaube, dass es etwas sehr Planvolles war. Dass es nicht einfach so gekommen ist, sondern dass tatsächlich versucht wurde, das in allen Lebens- und Propaganda- und Kulturbereichen zu implementieren. Irina, ab wann würdest du das datieren? Wann hat das vor Putin so stark begonnen oder ist es systematisch dann erst unter Putin passiert?
Angefangen hat das, und das war wirklich ein, wenigstens für uns, also ich meine, also für Historiker, also sogar für, also die in Memorial gearbeitet haben und unsere Menschenrechtler, war das ein sehr gefährliches Signal, war der Beginn des tschetschenischen Krieges. Weil das war, also das war, und das war ja, das hat ja so sehr schnell passiert in Wirklichkeit. Ja, das war ja schon Dezember 4 und das war Dezember 94. Und das waren nicht nur Auswüchse, nicht nur im Westen wurde es manchmal so, vor allem am Anfang, so glaube ich, als die letzten Krämpfe sozusagen des halb zerfallenen Imperiums. Betrachtet, ja. Und in Wirklichkeit, also in Wirklichkeit war das, es gab sehr gefährliche Signale. Vor allem war das die Berichterstattung und Propaganda. Und das war erstaunlich, wie man zu den sowjetischen, also wenn man damals Reportagen hörte aus Grozny, das war erschreckend plötzlich, wie schnell auch in dieser Zeit, wo es keine Zensur gab und mehr gab und so und auch im Fernsehen, wo also Modelle, also sozusagen Modelle der Berichterstattung von Grozny, als wäre das Stalingrad. Also das ist jetzt verdrängt und niemand erinnert sich, aber das haben wir sehr, sehr wohl wahrgenommen. Und noch etwas, Stalins Figur. Es begann ja dieses Murmeln, also von unten. Stalin hat ja das Problem gelöst damals. Er hat ja diese abtrünnige Tschetschenen deportiert und dann war es Ruhe. Und das waren schon die bösen Geister zum Teil, die aus der halb geöffneten Flasche rauskamen. Und dann, es war auch kein Zufall, dass im Jahre, das waren Jelzin-Zeiten, dass zum ersten Mal wurde wieder groß gefeiert im Jahre 95. Siegespark wurde in einem sehr, sehr noch, also die ganze Aufmachung war eine sehr, würde ich sagen, postsowjetische, wie dieses Siegespark, das Jahrzehnte unter Brezhnev, also als eine Baustelle blieb. Ja, wo nichts passierte, ja, dann wieder dann errichtet worden ist und mit einem unglaublichen Mischung von einem halb orthodox religiösen und so, aber so, entscheidenden, also Pathos, also was Julia richtig gesagt hat, also der große Staat, also Russland als Sieger in diesem Krieg und Parade auch natürlich und das waren die ersten, würde ich sagen, das waren die ersten Signale. Und warum das so war? Weil Sie werden sich vielleicht erinnern, also in diesem Krieg, in einer sehr schwierigen Situation der 90er Jahren, wurde wiederum diese Suche, was ist diese russische Identität, was ist unsere nationale Idee sozusagen. Ja, und da war ja auch schon, ja, und Zhukows Denkmal. Stalin wurde ja noch nicht öffentlich, nicht, es gab keine öffentliche Stalinstatue und das würde ja wieder errichtet in Moskau und das würde ja in diesen Jahren noch nicht möglich sein. Aber Zhukov, also das war ganz deutlich, Zhukov als der Marschall des Sieges wurde auch so genannt. Also der wurde seine Statue auf dem Hohen Ross völlig in einem, würde ich sagen, realistisch oder sogar realistisch sowjetischen monumentalen Stil entstand, also vor der Einfahrt zu dem wichtigsten und Platz in der Hauptstadt Russlands. Und das war natürlich, das war natürlich ein Signal. Aber wirkliche, eine konsequente Instrumentalisierung begann natürlich mit dem Putins Machteintritt. Und das war ja klar, warum. Also die Wende zu diesem Nationalpatriotismus brauchte irgendwelche, bei allen Instrumentalisierungen der Geschichte, brauchte eine Bestätigung, brauchte eine Säule, brauchte, und die einzige Säule, also in der Geschichte des Russlands im 20. Jahrhundert und übrigens, die auch viele Menschen erreichen konnte, weil es waren ja wirklich, wie ich schon gesagt hatte, ein totaler Krieg. Das war der Sieg, das war das Einzige, worauf man stolz, überhaupt stolz in Wirklichkeit, in der Geschichte stolz sein könnte. Wirtschaft war ja, es war ja klar in den 90er Jahren, was mit den, mit diesen ganzen wirtschaftlichen Erfolgen der Sowjetunion, wie es also mit den, würde ich sagen, Beziehungen zwischen quasi unabhängigen, quasi sowjetischen Republiken, die so schnell wie möglich zu unabhängigen Staaten geworden sind. Also das alles funktionierte nicht mehr. Aber dieser Sieg, dieser sozusagen Opfer, diese Opfer, die Russland interessanterweise, also dann wurde es, was auch wichtig war, und das war von Anfang an ein Signal, das war Russland. Russland war der Sieger in diesem Krieg. Und Ukraine, Ukraine, die erstens ganz besetzt worden war von den Deutschen, zweitens natürlich in der zweiten Stelle stand, was die
Was?
als das zweitgrößte Volk in der Sowjetunion im Krieg in der sowjetischen Armee wurde überhaupt irgendwie fast ausgeblendet und sehr, sehr schnell. Und noch vielleicht ein Satz dazu. Das war immer ein Spiel zwischen, was Julia richtig gesagt, also zwischen diesem großen Vaterländischen Krieg. Also weil es für russische wie damals für sowjetische Propaganda war natürlich ganz wichtig, weil wirklich mit der Ausblendung von Hitler-Stalins Pakt und so weiter und so fort. Aber nach außen war es ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben in diesem Zweiten Weltkrieg gesiegt. Wir haben Europa befreit. Und jetzt sind sie noch so undankbar. Also was mit unseren Kriegsdenkmälern passiert und so. Und dieses Sentiments. Und das hat sehr früh schon angefangen in den putinischen Zeiten. Also dieser Spiel, also zwischen der Bedeutung quasi Befreiung für Europa und wenn nicht für die ganze Welt und sozusagen zwischen diesem großen Vaterländischen Krieg. Also wie gesagt, unsere Opfer also für die Befreiung Europa und man konnte damit viel erreichen, weil es wirklich unglaubliche Opfer gab. Unglaubliche. Aber was völlig dann immer mehr verdrängt worden ist, dass bei dieser Befreiung, bei all diesen gebrachten Opfern, konnte die sowjetische Armee Europa von Faschismus befreien. Keine Freiheit bringen. Keine Freiheit bringen und schon gar nicht Freiheit für das eigene Land. Ja, sozusagen das wurde dann völlig ausgeblendet aus der und schon sehr früh aus der putinischen Propaganda.
Wenn wir jetzt nochmal ins Hier und Jetzt und Heute springen, dann ist ja dieser Kampf gegen den Faschismus auch immer sehr präsent. Wenn wir an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine denken, dann ist diese ja sogenannte Entnazifizierung der Ukraine wird da immer als Begründung in den Raum gestellt für diesen Krieg. Wie wird hier historisch argumentiert, Frau Scherbakowa, oder warum ist dieses Narrativ tatsächlich so wirksam, weil, sag ich mal, für mich als Außenstehende war das immer total absurd. Aber warum würden Sie sagen, dass das so verfängt?
Ja, das ist Verdienst, natürlich, das ist Verdienst der Propaganda, dass auch immer, es gibt sehr, man muss die Bedeutung von Narrativen
wenn sie auch ganz falsch sind, nie unterschätzen. Weil die werden, also von Kindheit an, man spricht natürlich vom Fernsehen und so, aber in Wirklichkeit, also ist das die Luft, das sind manchmal die Sätze, das sind manchmal die Einstellung, das sind manchmal die Witze aus
Ja, Ukrainer-Witze gab es
denen,
furchtbar
in
viele, oder?
Bilder.
Ja.
Ja. Aus denen diese Bilder entstehen. Und ich würde ja sagen, dass die baltischen Republiken, die immer verdächtigt waren und mit Recht, dass sie sozusagen sich überhaupt nicht erfreut sind, also wegen die zweite sowjetische Besatzung. Ja. Und das ist jetzt das sozusagen, das ist ja das unsere, ja, das gehört uns, aber dass sie irgendwie doch immer in die westliche Seite schauen, ja. Also also das wusste man ja. Mit Ukraine war es noch schwieriger, weil es gab ja, also vor allem nach dem Kriege, ganz flächendeckende Repressionen gegen Westukraine, vor allem auf dem Territorium, das wirklich, also nach dem Hitler-Stalin-Pakt, also Sowjetunion einfach besetzt hat. Und da gab es einen, wie auch im Baltikum, vor allem in Litauen, einen bewaffneten Widerstand und sehr lange. Und das musste man irgendwie auch den Menschen propagandistisch erklären. Und ich bin ja sozusagen ein Kind dieser Generation. Und es gab im Fernsehen und in den Filmen dieses Bild, vor allem natürlich Westukraine, als doch ein Hort von Faschisten, von versteckten Faschisten. Das war auch in der Verbindung natürlich, also mit dem Einfluss der katholischen Kirche dort und so weiter und so fort. Aber ich kann mich sehr wohl an diese propagandistische Darstellung erinnern. Und das hat dann wieder funktioniert. Dann hat das wieder funktioniert. Und vor allem, nachdem man dieser Pathos der Unabhängigkeit in diesen Ländern also wahrgenommen hat, indem man Kriegsdenkmäler ja von den Hauptplätzen dann an die Orte, wo die Opfer begraben worden sind, also des Krieges gebracht hat. Vor allem, Sie werden sich erinnern vielleicht an die ganze propagandistische Kampagne schon sehr früh gegen den sogenannten bronzenen Soldaten in Tallinn, ja, in Estland. Also was das für die Stimmungen gebracht hat. Und immer wieder wurde das auch von Propaganda missbraucht, indem gezeigt worden wird, dort marschieren die ehemaligen, vor allem in Estland, ja, dort marschieren die ehemaligen, also Teilnehmer der Hitlerarmee, und feiern dort ihre Paraden und so weiter und so fort. Und das hatte Folgen und das hat funktioniert. Und was natürlich jetzt passiert, ist, dass ein absoluter Missbrauch auch in den Köpfen von Menschen, von diesen Begriffen, also was ist Faschismus, was ist Narzissmus, was ist Nationalsozialismus, was ist Genozid. Also das ist ja nicht nur, es ist, man kann ja sagen, das ist die Erscheinung, die in Russland bemerkbar war in der Ideologie. Dieses Hantieren, also mit den Begriffen, also das nützen die Populisten aller Schattierungen immer wieder. Und das erzeugt bei den Menschen ein Gefühl erstens der Unsicherheit. Und zweitens, also verlieren sie die Orientierung. Und in Russland, also was Julia auch schon unterzeichnet hat, gibt es noch dazu eine ganze Reihe von quasi historischen Gesetzen, wo man schon jetzt gar nichts mehr tun kann. Ein Foto auf dem Hintergrund eines Denkmals, eines ewigen Feuers, das, ich weiß nicht, war dann in den 60er, Ende 60er oder 70er Jahre errichtet war und in Wirklichkeit nur eine ganz formelle Erinnerung an diesen Krieg bedeutet, bei so vielen noch unbegrabenen und nicht benannten, also unbekannten Soldaten, ist natürlich eine ist natürlich ein Versuch, also absolut ein
Ja.
gereinigtes, also aus dieser Erinnerung eine Ikone zu machen. Und alles, was in diese Ikone nicht passt, also das ist eigentlich, das ist gegen, das ist eine Diffamierung eines Heiligtums. Und übrigens Nürnberger, interessanterweise, gehört Nürnberger Prozess auch zu diesem, fast zu dieser Ikone, weil es gesetzlich verboten ist, quasi an den Urteilen des Nürnberger Prozesses diese in Frage zu stellen und oder sie zu verneinen, was natürlich eine absolut ahistorische, also Geschichte ist. Und es ist auch gesetzlich verboten, Hitler-Regime mit Stalins Regime zu vergleichen.
Ja, vielen Dank, Irina. Frau Wischnewskaja-Mann, wie wirkt sich diese Propaganda Ihres Eindrucks nach in Deutschland aus? Ich habe oft das Gefühl, dass tatsächlich viele hier auf diese Narrative, die gerade geschildert wurden, auch reinfallen. Dass tatsächlich in der, vielleicht nicht in großen Presseorganen, aber in Social Media und anderswo tatsächlich das weiterverbreitet wird, dass die Ukrainer alle Faschisten sind und ähnliche Sachen, dieser Teil der anti-ukrainischen Propaganda. Fühlen Sie das auch, dass diese Propaganda und auch andere Teile der Propaganda hier Wirkung hat in Deutschland, auch auf die größere Öffentlichkeit?
Also ich stimme Ihnen grundsätzlich zu, ja, diese Propaganda verfängt in bestimmten Kreisen. Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht auf die Qualität des Arguments
Na
zurückführen
klar.
oder darauf, dass jemand sich wirklich nennenswert, dass die Menschen, bei denen dieses Narrativ verfängt, sich nennenswert für die Ukraine interessieren. Ich würde das eher sagen, dass es eine, dass das Anders gesagt, dass für die Menschen, die sich dagegen sträuben, Ukraine militärisch zu unterstützen, in dem Kampf gegen die russische Vollinvasion, beziehungsweise diejenigen, die antislawischen Ressentiments pflegen und Ukraine nicht in der EU sehen wollen, dass diesen politischen und gesellschaftlichen Gruppen jeder Erklärung oder jede vermeintliche Erklärung, warum Ukraine ein nicht westlicher Staat ist und nicht unterstützungswürdig ist, recht ist. Da sind die gleichen Kreise, die dann über Korruptionsskandale in der Ukraine sehr, sehr ausführlich sprechen und sehr detailliert sprechen und dabei komplett ausblenden, dass die Tatsache, dass es Korruptionsskandale gibt, davon zeugt, dass Ukraine ein demokratischer Staat ist, in dem gegen die Korruption vorgegangen wird. Wann gab es das letzte Korruptionsskandal in Russland zum Beispiel? Ich glaube, dass diese Propaganda dort verfängt, wo sowieso nach Erklärungen oder nach vermeintlichen Erklärungen gesucht wird, warum Ukraine kein Partner und kein verbündeter Staat für Deutschland sein sollte oder ist. Aber dass in der Breite der Gesellschaft dieses Narrativ, alle Ukrainer sind Nazis, doch sehr schlecht verfängt, einfach weil es, sorry to say, handwerklich schlecht gemacht ist. Es ist einfach handwerklich schlecht gemachte Propaganda, nüchtern betrachtet.
Aber leider ist es ja so, dass vielleicht nicht in dieser kruden Form, alle Ukrainer sind Nazis, dass doch große Teile der russischen Narrative zumindest bei Teilen der Bevölkerung und auch vielleicht teilweise in größere Gruppen hinein tatsächlich funktionieren. Das merken wir ja in öffentlichen Debatten auch teilweise. Oder wie sehen Sie das?
Na, sie funktionieren da, wo sie mit der eigenen Agenda überschneiden.
Ja, okay.
Beispiel von der Ukraine habe ich schon genannt. Dort, ne, man, ich würde nicht sagen, dass die russischen Narrative Menschen in ihrer Einstellung zu der Ukraine beeinflussen. Es ist eher so, dass sie von Menschen, die der Ukraine gegenüber schon negativ eingestellt sind, gerne herangezogen werden als weiteres Argument. Das Gleiche gilt auch für dieses Narrativ, wenn wir schon beim Thema Zweite Weltkrieg sind, dass die russischen Menschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, was einfach nicht stimmt, weil es waren ja alle Ethnien, die es in der Sowjetunion gab, in der Roten Armee. Und es waren ja viel, viel mehr als nur die Russen. Aber irgendwie wird inzwischen nur davon gesprochen, dass
Ja.
Russland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Ne? Das ist auch eine interessante Verdrehung. Und ich würde sagen, das ist eher, wie gesagt, diese Narrative, diese Propaganda verfängt da in den Gruppen, in den gesellschaftlichen Gruppen, die schon ohnehin dafür responsiv sind.
Und was kann man dagegen tun? Das ist eine sehr einfache Frage, die natürlich aber sehr komplexe Antworten braucht. Wie kann man das kontern? Wie kann man versuchen, sozusagen das Bewusstsein für eine differenzierte Geschichtsschreibung zu schaffen?
Na, ich glaube, es wird schon sehr viel dafür getan. Es ist ein langer Prozess. Ich glaube, ich habe damit angefangen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, diese zwiespältige Rolle der Sowjetunion im gesamten Verlauf des Zweiten Weltkrieges zu betonen und darauf hinzuweisen, dass der Zweite Weltkrieg vielleicht anders verlaufen wäre, vielleicht kürzer gewesen wäre, vielleicht weniger Opfer gehabt hätte, wenn die Sowjetunion die ersten 2 Jahre dem Nazi-Deutschland nicht den Rücken freigehalten hätte. Beziehungsweise wenn die Wehrmacht nicht in der Sowjetunion hätte trainieren können, und überhaupt nicht auf den sowjetischen Militärbasen wieder aufgebaut werden konnte. Ich glaube, da tun wir uns als Deutsche auch keinen Gefallen, indem wir uns nicht trauen, Russland rhetorisch anzugreifen, weil Deutschland quasi den Zweiten Weltkrieg angezettelt hat, das ganze Elend und das ganze Leid verursacht hat. Und wir sehr lange als deutsche Öffentlichkeit, auch die deutschen Politiker haben sich nicht getraut, die russische Propaganda auch zu stellen, weil man gesagt hat, uns als Deutschen steht es nicht gut zu Gesicht, da weitere Schuldige zu suchen, weil Deutschland ist das einzige Land, das wirklich die gesamte Schuld an dem Zweiten Weltkrieg trägt. Und natürlich hat Deutschland diesen Krieg angezettelt und hat diesen Krieg auch zum Glück verloren. Aber es bedeutet nicht, dass alle anderen Akteure, inklusive der Sowjetunion, nur positive Rolle gespielt haben. Und ich glaube, es passiert immer mehr, dass diese Grauzone thematisiert wird, angesprochen wird, auch von Deutschland aus. Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr passiert, dass es mehr getan wird. Denn natürlich ist es viel einfacher, in diesem Schwarz-Weiß-Denken sich zu bewegen und zu sagen, Sowjetunion gut, Deutschland böse. Aber es ist einfach nicht so gewesen. Und ich würde mir wünschen, dass vor allem die Politiker, die öffentlichen Intellektuellen sich dieser Aufgabe stellen, diese Komplexität aufzudröseln und in die öffentlichen Debatten zu tragen.
Vielen lieben Dank. Russische Propaganda stellen, das nehmen wir sehr gerne mit als Handlungsempfehlung und als Learning aus dieser Folge des Europa-Podcasts. Ganz, ganz herzlichen Dank, Asja, für deine Zeit, für deine Insights. Vielen Dank, Frau Scherbakowa, für Ihre Einlassung und für Ihre Expertise zu dem Thema. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Zuhören und wir sprechen uns im nächsten Monat wieder.
Das war Freigedacht, ein Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und dem Europa-Podcast. Wir freuen uns über Feedback, Empfehlungen und Bewertungen. Bis zur nächsten Folge.